egal ob im Livestream oder hier vor Ort. Der Text, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen werden, er steht in Matthäus im zweiten Teil, erstes Buch im zweiten Teil der Bibel. Und wir wollen uns heute Morgen ganz intensiv mit nur 4 Versen auseinandersetzen. Und warum wir das tun, ist, diese Verse liegen an einer ganz besonderen Stelle. Sie liegen an der Stelle, wo die Jünger vom Zuschauen, vom Erleben, vom Mitkriegen von der zweiten Reihe hinkommen in die erste Reihe. Und wir kommen dieses Jahr in einer größeren Predigtserie, ich habe es im Gemeindeforum schon mal erklärt, zu einer Serie, wo wir uns intensiv mit dem Evangelium beschäftigen wollen. Das, was es tut, da wo Evangelium, da wo die frohe Botschaft, da ist das, was Gott bringt, das, was Jesus bringt, wo das Fuß fasst. Und wir wollen uns dieses Jahr ganz intensiv anschauen, wie fasst Evangelium Fuß, welche Ausdrucksweisen findet das Evangelium. Und für uns sind diese 4 Verse jetzt so spannend, weil wir genau das mitkriegen, vom Hören ins Tun. Es ist die Basis von dem, was Jesus möchte, dass wir vom Hören auch ins Tun kommen, dass seine Jünger, die er aussendet, damit Evangelium tragbar wird, das Evangelium herauskommt aus den Köpfen und hinkommt zu anderen Menschen, die es noch nicht kennen, die es vielleicht nur mal gehört haben, aber die es noch nicht erfahren haben, deren Herz noch nicht verändert wurde. Und ich habe mich gefragt, was brauchen die Jünger, damit sie davon erzählen können, damit sie weitergeben können, damit sie brennen für das, was sie erlebt haben mit Jesus. Wir wollen das Ganze in 2 Teilen tun. Wir machen heute Teil 1, in 3 Wochen machen wir Teil 2. Und das Setting, in dem wir unterwegs sind, ist, Jesus ist unterwegs. In Matthäus 9, Vers 35, wir kommen gleich rein, ich lese die 4 Verse mal vor. Da steht, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündet die Botschaft vom Reich Gottes und heilt alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und danach gibt er ihnen Vollmacht. Dann ist die Auflistung der 12 Jünger. Und dann gehen sie los. Eingebettet ist diese Passage also genau dort, zwischen den Wunderheilungen davor, wer ein bisschen durchblättert oder wer in der ein Jahr durch die Bibelgruppe mit dabei ist, der kam auf diese Stelle auch. Man liest die Wunderheilungen, man liest von den Zwiegesprächen mit den Pharisäern, wo sie sagen, ah, der kann nur Dämonen austreiben, weil er der Höchste der Dämonen ist. Und dann geht es in diese Stelle und danach in die Aussendung. Und sie bereitet wie das Fundament, wie die Verantwortung, das Fundament für die Verantwortung der Jünger, von schau zu, macht mit. Und wir wollen diese Verse aus 2 Perspektiven betrachten, einmal als der Jünger, einmal aus der Perspektive derer, die dann tun sollen und den Auftrag erhalten und einmal aus dem Blick der Menschen, die Jesus anschaut und sagt, ich habe tiefes Mitgefühl. Die Ernte ist groß. Ich weiß nicht, wie es mit deinen Jahresvorsätzen, wenn du welche machst, so geht. Ich habe mir ein bisschen so Mitte des oder Anfang des Jahres jetzt Zeit genommen und habe so meine To-Dos und Ideen runtergeschrieben. So, was möchte ich? Und dann habe ich auch meine To-Dos und meine Ideen für die Gemeinde runtergeschrieben Und es wurde länger und länger und habe gedacht, oh, das wäre noch cool und da könnte man noch das machen und da wäre noch der Kurs zu dem Thema gut. Und habe so ein bisschen rumgesponnen und dann kam ich wie zu dem Punkt, ah, die Ernte ist groß. Es ist so viel da. Aber wer macht es? Die Ellen zückt das Messer, wenn ich ihr noch eine Idee bringe. So. Und ich habe auch vor ein paar Tagen mit einem Mann, mit einem jungen Mann gesprochen, den ich begleiten darf. Und der hat ganz lang gebetet, Herr, gib mir ein Herz, das empathisch ist. Das, was dein Herz bricht, das soll auch mein Herz brechen. Das war sein Gebet. Und jetzt hat er mir das letzte Mal erzählt, ich habe so viel geheult. Mir geht es so schlecht. Ich sehe überall nur Leid. Ich sehe überall nur Schreckliches. Ich habe so viel Schmerz in meinem Herz, weil ich die Menschen sehe. Ich gehe durch die Arbeit mit Obdachlosen. Und er hat so viel Schmerz in sich und sagt, es tut mir so weh. Es gibt so viel Schmerz. Und dann habe ich ihn erkannt und habe ihm den Vers geschickt in meiner Predigtvorbereitung und habe gesagt, schau mal, wie Jesus, der tiefes Mitgefühl hatte, der tief ergriffen war. Und wenn du dich fühlst, dass du hilflos bist wie diese Schafe und erschöpft, dann wirst du heute von einem Gott hören, der Mitgefühl hat, der da ist, der mittendrin ist, der nah ist, der von sich sagt, er ist der gute Hirte. Und wenn du durch die Stadt läufst oder durch deinen Freundeskreis oder mit den Kollegen in der Pause sitzt und siehst, wie erschöpft und hilflos sie sind oder orientierungslos die Menschen doch manchmal sind und dich Mitgefühl ergreift. Dein Herz bricht darüber und du merkst, es ist so viel zu tun. Und beinahe erschlagen bist von all dem und nicht weißt, wohin mit dem. Dann wollen wir hören von einem Gott, der guter Hirte sein will. Der guter Hirte ist. Und wie er diesen Menschen begegnen möchte. Wir nehmen jetzt diese Verse, wir sezieren sie, schauen, was drin ist, schauen, was drin steckt und es darf euch ein kleiner Satz ansprechen, es darf euch alles ansprechen. Wir starten mit dem ersten Vers und da steht, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilt alle Kranken und Leidenden. Jesus ist unterwegs. Er zieht umher, er kommt zu den Menschen. Mittlerweile war er eigentlich ja so bekannt, dass er auch irgendwo eine Praxis hätte aufmachen können. Und die Leute wussten, wer Jesus war. Er hat geheilt. Warum also nicht viel angenehmer, viel besser? Warum setzt er sich nicht hin in ein Haus? Er macht eine Warteliste, die Leute stehen an, sie kommen zu ihm, er heilt sie. Er erklärt ihnen das immer in so in Fünfergruppen und dann so und dann die Nächsten. Wäre doch viel schlauer. Nein, Jesus, er war mittendrin. Er aß mit ihnen, er kam zu ihnen nach Hause, er kaufte ein, er schlief, er war ganz Mensch und nah. Ich habe mich gefragt, warum er das wohl macht. Er muss ja nicht in einem Palast sein. Er kann in einem bescheidenen Haus an einem Ort. Warum kommt er zu den Menschen? Weil manche Menschen gar nicht zu ihm kommen können. Manche Menschen haben gar nicht die Kraft, sie sind krank, sie sind gebrochen. Er kommt zu den Kranken. Er kommt zu dir und zu mir. Er klopft an. Und es ist viel weniger Platz für Show. Viel weniger Platz für eine Fassade. Viel mehr in Kontakt. Er isst, er trinkt, er schläft. Er ist müde. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gottes Wesen sich in Jesus widerspiegelt, dass wir Gott erkennen dürfen durch Jesus, dann finde ich es schön. Dann finde ich es eine Zusage, dass wir einen Gott haben, der kommt, wenn ich nicht kommen kann. Der zu uns kommt. Und was tut er, wenn er kommt? Er lehrt. Er ist mit Gottes Heilstaten, mit dem, was Gott möchte, so vertraut. Er erkennt den Plan Gottes und er erklärt es den Menschen. Und er geht dorthin, wo die Leute sind. Er geht in die Synagogen. Zu dem Zeitpunkt darf er noch in die Synagogen. Er hat noch Achtung vor den Pharisäern oder die Pharisäer haben Achtung vor ihm. Er hat Achtung im Volk. Und er erklärt ihnen, das bedeutet lernen, er erklärt ihnen, wie Gott sich Leben gedacht hat. Wenn wir uns anschauen, wie viel er in den Gleichnissen spricht, er bricht runter, er bricht das in der Bergpredigt runter. Wie hat Gott sich das gedacht, das Leben mit dir? Und dann verkündigt er die Botschaft. Jetzt ist es amtlich. Verkündigen, wie ein Bote eines Königs, der sagt, das Königreich ist hier, der König spricht. Jetzt ist die Zeit gekommen, Jesus ist da. Der Messias ist da, das, worauf ihr so lange gewartet habt. Nicht nur, wie euer Leben leben sollt, sondern wie sich's ab jetzt verändert. Diese Botschaft bringt er. Und einen Dreiklang. Er lehrt, er verkündet und er heilt. Es ist kein reiner Verstandesakt. Es passiert nicht nur im Kopf. Es ist kein Wissen, das man aufnimmt. Nein, er heilt alle Kranken und Leidenden. Es ist was Körperliches. Da passiert Veränderung. Und er tut es. Und ich weiß nicht, ob ihr die Chosen-Szene kennt, wo Jesus den ganzen Tag Leute heilt und dann abends ins Bett geht und total fertig ist und müde. Die kommt mir da in den Sinn, bei den ganzen Scharen von Menschen, nicht enden wollendes Leid. Und Jesus sieht diese Scharen von Menschen und er ergriff tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie die Schafe. Ich weiß nicht, ob du das noch hast, tiefes Mitgefühl. Wann du das letzte Mal hattest. Manchmal staune ich über mich selber, wie abgestumpft ich bin. Als ich Videos aus der Ukraine gesehen habe, muss ich mir immer wieder verbildlichen, da sterben gerade Leute. Du siehst die Drohne fliegen, du siehst, wie das Ding rund, egal ob es dann jemand auf der russischen Seite ist, jemand auf der ukrainischen, da stirbt gerade jemand. Ich war letztens in Stuttgart, in Cannstatt, am Bahnhof. Und ich habe Obdachlose gesehen und Menschen, die mit Alkoholsucht kämpfen. Habe ich noch ein Mitgefühl? Tun mir die noch leid? Ist mein Herz schon ein bisschen hart? Weine ich mit denen, die weinen? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal habe ich das. Da werde ich richtig traurig. Da habe ich eine tiefe Ergriffenheit, wenn ich Menschen sehe, wenn ich vernachlässigte Kinder sehe, wenn ich überforderte Eltern sehe im Supermarkt, die ihr Kind zusammenfalten. Da trifft es mich. Und wie muss es Jesus getroffen haben, diese ganzen leidenden Menschen zu sehen, die erschöpft sind und hilflos, die getrieben sind, orientierungslos. Was sind denn Schafe, die keine Hirten haben? Die sind ungepflegt, die wissen nicht wohin, die wissen nicht wo essen, die wissen nicht wo trinken. Die beschützt niemand vor den Wölfen und vor den Löwen, und den Bären. Habe ich Mitgefühl in der Gemeinde mit Leuten, die getrieben sind, die erschöpft sind, die sich hier sonntags vielleicht gerade pünktlich, halb pünktlich um 9:55 herschleppen? Bin ich noch empathisch? Oder nehme ich sie nachher zur Seite und sage, wäre schon gut, wenn du pünktlich kommst. Das ist schwierig. Keine Ausrede fürs unpünktlich kommen, bitte. Die Leute im Israel damals, warum waren sie hilflose Schafe? Warum sagt es, gab es da keine Hirten? Nein, es meint natürlich auch nicht die Römer, sondern die geistlichen Führer. Die geistlichen Führer der damaligen Zeit. Die haben die Lücken in der Tora, also im Gesetz, in den Weisungen, des, wo Gott einmal sagt, so stelle ich mir das Leben vor, so sollt ihr es leben. Und da gibt es verschiedene Lücken drin. Zum Beispiel sagt Gott, am Sabbat wird nicht gearbeitet. Sabbat ist Ruhetag. Was bedeutet das jetzt? Darf ich meinem Kalb was zu trinken geben? Meine Hühner füttern? Wo ist die Grenze von Arbeit, wenn ich Landwirt bin? Oder hungern die auch an dem Tag? Was passiert? Und so gibt es in den Weisungen Gottes etliche Lücken, wo die Menschen nicht wussten, was bedeutet das jetzt fürs alltägliche Leben? Und die Aufgabe der geistlichen Leiter war quasi, diese Lücken aufzufüllen und ihnen wie Handreichungen zu geben und zu sagen, so sieht's aus. Und geendet hat's in einer Regel, wie viele Schritte man gehen darf. So sah der Sabbat dann aus. Es gab so viele Regeln, so viele Gebote zu befolgen, die nicht immer in der Idee Gottes hinterher waren. Und das trifft Jesus in der Bergpredigt so oft, wo er sagt, da seid ihr richtig, da wart ihr auf der richtigen und da ist es nicht. Und sie drohen, diese Pharisäer, sie drohen im Namen Gottes, aber sie erzählen nichts von seiner Gnade. Da, wo die Gnade fehlt, da wird Lügen und Heuchelei zur Not. Da werden Gebote und Verbote aufgeladen als heilige Pflicht. Die haben sie selbst entworfen. So müsst ihr sein. Und die Übertretung ist natürlich Sünde. Heute würde man sagen, das ist eigentlich geistlicher Missbrauch. Und mancher trug Narben sichtbar an sich. Die Aufrichtigkeit ist weg, wenn ich die ganze Zeit lügen muss, weil ich gar nicht hinterherkomme mit den ganzen Geboten. Die Fähigkeit zum Glauben, die Grenze zwischen Gut und Bös verschwimmt, wenn ich so viele Gebote auf mir habe, so viele Verbote auf mir habe, dass ich gar nicht mehr richtig weiß. Mein Herz die ganze Zeit lügen muss, ich mich die ganze Zeit verstecken muss. Das machte die Leute erschöpft und krank. Die können nicht mehr weiter. Und so glich Israel einer ungepflegten Schar von Schafen. Kein Hirte, der Schutz hat und Nahrung. Kein Weg, kein Ziel. Aber viele Meister, die in Schulen standen und an Feldern und am Markt und gesagt haben, das ist falsch und das ist richtig und so. Wenn ich mir anschaue, was wir für Hirten, falsche Hirten oder keine Hirten heutzutage haben, wenn ich mir anschaue, was für Narben wir aus der Corona-Phase als Gesellschaft haben, da warst du Staatsfeind, wenn du dich nicht sofort hast impfen lassen, die Nachbarn haben sich angezeigt, wenn die Kinder draußen im Garten gespielt haben, da gab es keine Barmherzigkeit, da gab es Verbote und Gebote. Oder wie wir gleichzeitig mit Tierwohl im Kopf, mit Naturschutz im Kopf, mit dem Blick auf die ethischen Themen, auf die Menschen, die das herstellen, im Blick, so gehen wir einkaufen. Tierwohl, das und dann haben wir noch steigende Preise. Es gibt so viele Gebote, so viele Verbote, so viel, was man von uns möchte. Und ich stehe gestern Schinken kaufen und überlege mir, kaufe ich jetzt einen super Bio-Schinken? Für das Dreifache, Haltungsstufe 4, oder kaufe ich den anderen Schinken? Und ich bin orientierungslos. Ich brauche 5 Minuten, um einen Schinken auszusuchen, der auf eine Pizza geht, den ich in 2,5 Minuten esse. Die Menschen, wir sind orientierungslos. Man ist für Frieden und sofort ist man auf einer Seite und wird Mittäter. Wir sehen Menschen, die alle eine mega Morgenroutine haben, die im Eisbad sind, die 2 Stunden Tagebuch schreiben, sich dehnen und dann perfekte Väter und Mütter, natürlich hoch erfolgreich und tolle Autos fahren und große Häuser und die haben tolle Kinder und Enkel und wir hecheln nur so hinterher und sind erschöpft. Wir müssen alles erleben und alles sehen und überall mit dabei sein und oh, anstrengend ist es. Und wo liegen vielleicht auch in unserer eigenen Gemeindegeschichte Dinge, wo mit Gericht gedroht wurde, wo mit Härte gedroht wurde, wo Gebote und Verbote aufgestellt wurden, aber wo kein Platz war für Barmherzigkeit. Wo wir uns jetzt mit Aufrichtigkeit schwer tun in unseren Gesprächen, weil wir nicht wissen, ob wir auf Barmherzigkeit stoßen. Oder auf einen Spiegel, der sagt, ah ja, das hast du falsch gemacht. Wo verdurstet dein Herz? Wo verhungert dein Glauben? Wo bist du orientierungslos? In deiner Beziehung zu deinen Kindern erschöpft? In deiner Ehe oder deinem Single-Dasein festgefahren? Es ist mühsam. Bei den Arbeitskollegen? Im Haushalt einfach nur hilflos überfordert, mit allem ringend, nur nicht untergehen? Oder mit den Entscheidungen in deiner Zukunft? Wo bist du einfach orientierungslos? Du weißt, jetzt steht was an, eigentlich müsste ich wissen, was mache ich nach dem Abi, was mache ich nach der Ausbildung, was mache ich nach der Schule? Oder wo Krankheit dich schlägt, dein Körper nicht mehr will, deine Psyche nicht mehr will, deine mentale Gesundheit nicht mehr will. Wo sind die Hirten? Für diese Menschen, wo sind die Hirten in unseren Bereichen? Nochmal zurück zur Zusage Gottes. Jesus ist das Leid nicht egal. Er sieht, er steht in Kontakt, er ist mittendrin, er zieht umher, er sieht das, was da ist. Und er hat tiefes Mitgefühl. Er spürt Schmerz. Und ich finde, allein das ist eine Zusage, die man mitnehmen kann. Wo geht unser Blick hin? Wo geht der Blick der Jünger hin, wenn sie jetzt dann bald loslaufen? Sind wir wie Jesus mitfühlend auf dem Weg hinterher zu den Menschen? Oder haben wir eine Praxis eröffnet und sagen, kommt. Ist mein Herz noch weich und mitfühlend? Weine ich mit denen, die weinen, aber freue ich mich auch mit denen, die sich freuen? Feiere ich die Siege, die Schulabschlüsse, die Hochzeiten? Ein guter Hirte, er sorgt für Futter, er sorgt für Wasser, er sorgt für die richtigen Plätze. Er bietet Orientierung, er bietet Schutz und Sorgfalt und Zuverlässigkeit. Und Jesus sagt, genau für die bin ich da, die das suchen. Für die Kranken, die brauchen den Arzt. Zu denen komme ich. Jesus ist dein Kämpfen und deine Hilflosigkeit, dein Leid nicht egal, deine Herausforderung. Jesus möchte dein Hirte sein. Er sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Und die Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass ich jetzt sage Amen und dann werden es gute Verse sein und dir vielleicht wie eine Floskel vorkommen. Vor allem, wenn man erschöpft am Boden liegt und wenn man was tun möchte und den Schmerz sieht und denkt sich, Jesus, wo bist du denn da? Wo bist du denn, der gute Hirte? Und jetzt tut Jesus was sehr Spannendes. Wir lesen weiter. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Die Ernte ist reif. Da kommt Frucht. Tiefes Mitgefühl, viele Leute krank, eigentlich Trauer, eigentlich Überforderung. Aber Jesus, er sagt, die Frucht kommt. Die Ernte ist da. Jetzt ist die Zeit. Jetzt müssen wir los. Die meisten, wenn sie diesen Vers denken, lesen, denken wahrscheinlich an Evangelisation und an, okay, jetzt gehen wir zum Marktplatz und jetzt gehen wir los in die Stadt und auf den stellen wir uns hin. Aber das ist ja nichts für mich. Ich bin ja nicht der Evangelist. Vielleicht brauchen wir das ja, vielleicht müssen wir rausgehen aus unserer Gemeinde und hinstellen und sagen, hier sind wir an unserem Arbeitsplatz und wo auch immer wir sind. Aber ich sage dir, es benötigt überall Erntehelfer. Es gibt so viel Frucht und so viel Möglichkeit. Wenn Gott sagt, jetzt ist Zeit, wenn er sagt, jetzt ist die Erntezeit, dann brauchen wir Erntehelfer in Kinderstunden und in der Jugend, in Hauskreisen und in den Teams rund um den Gottesdienst, in den Jungscharen beim Essen kochen und verteilen beim Putzen, überall, wo Gott sichtbar wird, wo Gott dient, wo wir einander dienen, wo wir anderen dienen, zwischeneinander, da braucht es Menschen, die da hineingehen. Das ist die Perspektive der Jünger, die Jesus später aussenden wird, die eine Basis für den Dienst ist. Dreiklang, lernen, verkündigen, heilen, dienen, dient den Menschen. Aber wenn du dich jetzt hilflos und erschöpft fühlst in deinem Bereich oder in einem Bereich in deinem Leben, wenn du dich danach sehnst, dass da was zur Frucht kommt, wenn du denkst, oh, da soll was wachsen in meiner Ehe, da soll was gedeihen in der Beziehung zu meinen Kindern, da soll was gedeihen in meinem Arbeitsumfeld, da soll Frucht passieren. Vielleicht ist es heute dran, offen für Erntehelfer zu sein. Menschen, die im Auftrag Gottes kommen, in seinem Willen kommen, darauf hören, was er sagt und sagt, tu, die mit dir Unkraut jäten, mit dir bewässern und mit dir ernten. Das braucht Vertrauen, das braucht Offenheit, das braucht einen Schritt nach vorne. Aber manchmal ist die Zeit reif. Du bist krank und warst nicht hier beim Gebet. Du hast uns keine SMS geschrieben. Die Gemeindeleitung war nicht bei dir. Dann bricht mein Herz. Ein Erntehelfer, der bereit steht. Ich verspreche dir nicht, dass du heil wirst. Das obliegt Gott. Aber was wir tun können, ist mit dir beten. Mit dir auf die Knie gehen. Gemeinsam mit dir Unkraut jäten. Bewässern und sehr, sehr gern ernten. Das Spannende ist doch, dass Gott, dass Jesus seine Jünger im Blick hat, wenn er davon spricht, dass es an Arbeitern fehlt. Dass er seine Leute, die das gesehen haben, die mit ihm unterwegs waren, die die Heilen und Kranken und das Verkündigen, die alles miterlebt haben, die in seiner Schule waren und von denen er eigentlich möchte, dass die jetzt gehen, dass er nicht sagt, geht. Ist euch das aufgefallen? Er ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und er sagt nicht zu ihnen, weil die Ernte so groß ist, sende ich euch jetzt aus. Was tut er? Schickt er Engelsheere, die seinen Job tun? Schickt er Cherubim oder sprechende Wolken oder Bäume, die sprechen oder Elefanten, die umherlaufen und sagen, Gott ist da, das ist der Weg, das sollt ihr tun, stellt euch vor, es wären so Vögel, die würden das immer fliegen und dann brüllen sie es auf die Erde hinunter und die Leute kapieren dann, ah okay, vielleicht soll ich es mal ausprobieren. So hätte Gott ja auch tun können. Nein, er bindet sein Wirken an Menschen. Und was Jesus hier tut, er sagt zu seinen Jüngern, nicht geht. Er sagt zum einen, die Ernte ist reif. Manchmal merken wir, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind oder unterwegs sind, das ist noch nicht reif. Da brauch's. Und dann gehen Leute, ich weiß es aus meiner Heimatgemeinde, einer der vehementesten Gegner dieser Gemeinde, der so laut gepoltert hat gegen diese Gemeinde, bis er 65 war. Und es war noch nicht reif. Und es war noch nicht reif. Und Leute waren an ihm dran. Es war noch nicht reif. Und es war noch nicht reif. Und er bekehrt sich mit 65. Und da war jemand da. Dann, wenn Gott sagt, die Ernte ist reif, da frag an. Da tu. Und das Zweite, was Jesus tut, ist eben sagen, nicht jetzt geht, sondern er sagt, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und ich habe mich verwundert über das, weil so würde ich es nicht machen. Ich habe 12 Leute, die habe ich jetzt geschult, mit denen war ich unterwegs. Die haben eigentlich alles gelernt, die haben jetzt ungefähr kapiert, was los ist. Die haben die Bergpredigt gehört, wenn man den Matthäus chronologisch nimmt. Die Basis ist da, würde ich sagen, also geht. Mit der Aufforderung, dass sie beten, passiert eine Sache. Und die ist elementar. Sie machen sich eins mit dem Anliegen Gottes. Sie machen sich eins mit dem Anliegen Jesu. Sie teilen seinen Herzschlag. Wenn ich bitte, dass Gott Erntehelfer schickt, dass der Herr des Feldes Erntehelfer schickt, dann muss ich, wenn ich das von tief drin bitte und wahr bete, dann muss ich glauben, dass es A, Erntehelfer braucht, B, dass die Ernte ansteht und C, dass es gut ist, dass wir Erntehelfer brauchen, dass ich dahinter stehe. Und dass es Zeit ist. Ein guter Herr der Ernte, er wird nicht 9 Millionen Arbeitskräfte 6 Wochen vor der Arbeit am Feld stationieren. Und es heißt auch nicht, und erpresst den Herr, dass er jetzt Arbeiter schickt. Oder droht ihm, wenn du jetzt keine Leute schickst, dann gehe ich. Steht da auch nicht. Sondern da steht, bittet ihn. Eins machen mit der Bitte Jesu. Eins machen miteinander. Wenn wir beten für Arbeitskräfte, wenn wir beten für Leute in Teams, wenn wir beten für Menschen nebeneinander stellen als Gemeinde und sagen, ja, ich möchte mitgehen. Und dann passiert etwas Spannendes, dass die Menschen emotional investiert sind darin. Und einigen wird es selbst wichtig. Ja, ich möchte das tun. Ja, ich habe das Vaterherz gesehen. Ja, ich habe das Leid gesehen. Ja, ich habe gesehen und jetzt ist es mir wichtig geworden. Jetzt ist es kein Auftrag, jetzt ist es ein Anliegen. Es ist kein Befehl, es ist mein Herzenswunsch. Ich möchte hingehen. Wenn wir das nicht verstanden haben, was Gottes Herzenswunsch ist, was Gottes Anliegen für uns ist, für uns als Gemeinde, für uns als persönliche, für uns als Personen, dann werden wir zu Befehlsempfängern. So hat Gott sich's nicht gedacht. Gott wünscht sich keine stupiden Befehlsempfänger. Dafür hat er alle Ressourcen. Er bindet sein Werk an uns Menschen. Und wie wir hingehen, welche Werkzeuge, welche Tipps Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt, schauen wir uns in 3 Wochen gemeinsam an. Was wir heute mitnehmen dürfen, ist, Gott hat tiefes Mitgefühl. Er ist da und er sieht. Er möchte der gute Hirte für Leben sein. Für dein Leben, für unser Leben und für das Leben der Menschen da draußen. Es gibt einen Herrn der Ernte. Er legt die Zeit der Ernte fest. Ihn können wir bitten, Arbeiter zu schicken, wenn wir sehen, da fehlt's. In dem Bereich in unserer Gemeinde fehlt's, in dem Bereich in unserer Gesellschaft fehlt's. Zum Schluss wollen wir zwei Sachen tun. Ich darf euch einmal eine Zusage lesen. Und die kannst du jetzt als Hoffnung nehmen, wenn du denkst, überall fehlt es an Arbeitern. Geht da was voran? Oder du kannst es an Menschen weitergeben, die sich nach einem Hirten sehnen. Oder du kannst es für dich selbst nehmen. Das ist die erste Sache. Ich lese ein paar Verse aus Hesekiel, wo Gott beschreibt, was er für ein Hirte sein möchte. Und die zweite Sache, die wir wollen für Arbeiter beten in den Bereichen, die wir sehen. Wir wollen dafür bitten, dass Gott uns zeigt, wann ist die Ernte reif, in welchem Bereich. Wann investieren wir uns als Gemeinde, in welchem Bereich. Wann tun wir was. Und dass er uns die richtigen Leute schickt, die ein Herz dafür haben, die eins sind mit seinem Anliegen. Und das wollen wir tun. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ich lese die Verse aus Hesekiel. Und dann wollen wir gemeinsam beten und ich mache den Abschluss und wir singen dann gleich im Anschluss noch ein Lied. Gott spricht: Siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie verstreut worden sind am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an den Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen, das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Lass uns gemeinsam beten. großer Gott, allmächtiger Vater, guter Hirt. Ich danke dir für das, was du getan hast in unserer Mitte, wo du heilst, wo du uns lehrst, wo du verkündet hast, dass du kommst und wo wir es aufnehmen durften, wo wir es erfahren durften, wo es unsere Leben verändert hat, Herr. Und ich bete jetzt darum, dass du uns zeigst, wo die Ernte reif ist, dass du uns zeigst, woran wir arbeiten sollen, wo wir dran sind. Und ich bitte dich um die richtigen Menschen an den richtigen Orten. Ich bitte, dass du da, wo Not ist, dass du Arbeiter schickst. Dass du Arbeiter schickst in alle Beziehungen, in alle Hilflosigkeit, in alle Erschöpfung, die wir erfahren, die wir sehen. Herr, wir wollen auf dich vertrauen als Herr der Ernte, dass du sagst, wann reif ist und wann gut ist. Dass wir Geduld haben, lehre uns Geduld zu haben in den Dingen, die noch Geduld brauchen, aber lerne uns auch Mut zu haben in den Dingen, die ein Vorangehen brauchen. Schenke du uns ein Hinhören auf dich. Ich bete, großer Gott, dass du uns zeigst, was dein Herzschlag ist für unsere Gemeinde, dass du uns offenbarst, was deine Idee ist für unser Leben, Herr. Wo wir dir dienen dürfen. Komm und segne du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Sei du bei uns. In Jesu Namen.